Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, es ist Zeit für eine besondere Folge Kicker meets the Zone. Alle Lampen sind an und ihr werdet gleich erfahren, wie viel davon im übertragenen Sinne gemeint ist und wie viel tatsächlich genau so Fakt ist. Fakt ist auch, ich bin nicht alleine. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das finden wir in den nächsten so rund 45 Minuten raus. Benny Zander ist in der Leitung. Mensch.
Hey, wie komme ich denn hier hin? Ich dachte, als du gesagt hast, irgendwie alle Lampen sind an, du hättest dir nach der Sendung gerade direkt noch einen auf die Lampe gegossen. Aber du meinst damit, glaube ich, technische Probleme. Ne? Du hast mir gerade gesagt, es ist hier ganz schwierig. Warte mal, was zeigst du mir denn da gerade? Hast du da wirklich
dich getrunken? Es ist eine Doppeldeutigkeit. Tatsächlich trinke ich das, was man in Bremen, wo ich mich gerade aufhalte nach diesem Relegationsspiel, nach jetzt schon einem absoluten Relegationsklassiker, er wird in die Annalen eingehen, trinke ich Becks Gold. Es ist das Mädchenbier, sagt man, ja.
Oh, da wirst du aber wieder richtige Probleme kriegen mit der Formulierung Mädchenbier, ne? Du nimmst aber auch
jedes... Das sage ja nicht ich. Ich habe ja gesagt, das sagt man.
Ja, um dich da rauszulavieren, aber du weißt genau, dass du jetzt, der Shitstorm ist nur noch eine Äußerung entfernt. Komm, Schlüter, ich kitze sie raus, komm, hast du noch was? Komm.
Ich sage nur, dass man es sagt und weiß das auch... zu kritisieren, vor allen Dingen, weil es mir halt einfach auch sehr gut schmeckt.
So, was ist denn jetzt da mit den Lampen? Schlüter hat gerade ganz aufgeregt, es ist hier, hat er mir gesagt, oh, hier.
Ich habe ein neues Mikrofon und diese Lampe leuchtet durchgängig blinkend rot. Kann das ein gutes Zeichen sein? Ich habe leider die Betriebsanleitung in München vergessen. Aber ist durchgängig rotes Blinken in irgendeinem Land ein gutes Zeichen? Ich weiß nicht, wo dieses Mikrofon herkommt. Ich kenne es eigentlich eher so als kritisches Zeichen. So bei obwohl so ein durchgängiges Piepen kann ja auch den Puls des Mikrofons vielleicht darstellen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, dass das ein gutes Zeichen ist. Also ich glaube, dieses durchgängig rote Zeichen, dieses Blinken des Mikros bedeutet gerade, dass es sich sehr wohl fühlt.
Ja, der Pulsschlag ist da. Ja, schön, dass ihr auch da seid. Warum nehmen wir eigentlich auf? Es ist mal wieder mitten in der Nacht, mittlerweile 12:30, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.
Wahnsinn.
Und der Grund ist relativ einfach. Es gibt einfach schon wieder so viel zu bereden und es gibt so viel anderes oder eigentlich so wenig anderes in unserem Leben, dass wir uns gesagt haben, komm, wir nehmen eine Special-Folge auf.
Ja, so.
Die Relegation ist durch. Ich sitze in Bremen, bin direkt aus dem Weserstadion hergereist in einem Hotelzimmer, direkt am Hauptbahnhof. Und das ist wirklich kulturell so der absolute Höhepunkt der letzten Monate. Und ich war eigentlich die ganze Zeit zu Hause nur eingeschlossen wegen Corona. Benny, du bist in München.
Ja.
Und so haben wir mal wieder eine völlig neue Konstellation.
Also,
aber meine Güte, so kommt Abwechslung rein.
Du hast ja gerade auch das Relegationsspiel übertragen und da wären wir doch direkt das erste Mal investigativ. Es ist ja auch meine Aufgabe in diesem Podcast gewesen, in den vergangenen Wochen und Monaten den Leuten den Alex Schlüter hinter dem Alex Schlüter vor der Kamera zu präsentieren. Deswegen natürlich jetzt meine Frage an dich. Wie ist deine Post-Game-Routine, nachdem du eine Sendung hattest? Also offensichtlich haben wir schon gelernt, Becks Gold darf nicht fehlen. Du hast mir vorhin verraten, dass du im unmittelbaren Bahnhofsumfeld dich noch mit Falafel eingedeckt hast.
Es gibt noch sehr viele andere Biere. Die schmecken mir nur leider alle nicht, weil sie zu herb sind.
Du hast dich im unmittelbaren Umfeld deines Hotels, was dann also so halb auf der Schiene offensichtlich gebaut ist, hast du dich mit Falafel eingedeckt?
Ja, also ich habe lange nicht so gut gegessen. Und kennst du das, wenn du so hungrig bist, weil ich natürlich vor lauter Aufregung vor dem Spiel wieder vergessen habe, mich zu ernähren, dass du dich fragst, ist das hier gerade so lecker? Ist es ein Falafel-Kreta? Oder habe ich einfach so viel Hunger, dass alles, was ich jetzt gerade in mich reinschieben würde, das Leckerste wäre oder sich zumindest so anfühlen würde, was ich je in meinem Leben gegessen habe?
Ich würde es damit vergleichen, wenn man ganz lange nicht gegen einen Fußball getreten hat, obwohl man halt irgendwie ein Fußball-Junkie ist. Und dann kommt der eine Moment, dann fühlt man sich, also sagen wir mal so, nach der Sommerpause in der Soccer-World fühle ich mich immer wie der absolute König, obwohl ich wahrscheinlich eine absolute Durchschnittsleistung nur gebracht habe. Aber von den 10 Mal, wo mir der Ball versprungen ist, habe ich halt immerhin auch 2 Mal es hinbekommen, ihn anzunehmen. Und da ich halt vorher 3 Monate keinen Ball am Fuß hatte, fühle ich mich wie der König. Und so ist es dann wahrscheinlich mit dem Postgame-Falafel bei dir auch gerade gewesen. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem lecker sein. Ja, weiß ich nicht.
So oder so ähnlich. Wir wollen natürlich in erster Linie über den Fußball, der da gerade stattgefunden hat, unweit von hier reden und weniger über das, was ich verzerrt habe. Ein 0:0 im Hinspiel zwischen Wolfsburg,
ich schon sagen. Ja, aber Moment, also wir sind ja noch nicht fertig. Ich bin ja mit meiner Investigativaufgabe noch nicht fertig. Kannst du zum Beispiel nach Sendungen gut schlafen? Hängt das davon ab, ob du gut warst oder nicht? Hängt das von der Art des Spiels ab? Also nimm doch die Leute mal ein bisschen mit rein. Das ist jetzt hier so eine Tour-Live-Folge quasi.
Das interessiert doch jetzt die
Leute.
Nimm
die Leute nicht, mit in dein
kann. Die wollen, dass wir hier abliefern Woche für Woche, und wenn ich das mit viel Koffein-Intos mache, weil ich mal wieder nicht geschlafen habe, dann ist das denen genauso recht, wie wenn ich gut ausgeschlafen bin. Ich kann überhaupt nicht schlafen nach Sendungen. Ja. Aber das ist übrigens bei den Spielern selber auch so. Wobei, bei den Spielern kann man es vielleicht mehr erwarten, aber du hast einfach so einen Adrenalinpegel, der da ist. Das wird doch wohl bei dir genauso sein, oder? Also, es ist wirklich so, dass ich es eigentlich total mag, so ein Feierabendbier zu trinken, obwohl ich das ansonsten überhaupt nicht tue, aber so, wenn so dieser Druckabfall da ist, weil man ja doch sehr fokussiert sein muss und das über eine längere Distanz, mehr als nur 90 Minuten, weil man natürlich vorher auch die ganzen Proben hat und die Planungen und so weiter und natürlich auch die Interviews vor und nach dem Spiel, das ist ja dann in dem Fall heute mein Hauptjob gewesen, da ist dann doch so lange Anspannung da, dass dieser Druckabfall doch sehr gut mit Becks Gold bekämpft werden kann.
Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, dass ich versuche, den Weg zum Hotel nicht fahrend hinter mich zu bringen, sondern als Fußweg, weil das ist etwas, um nach so einer Sendung irgendwie den Kopf ganz gut frei zu bekommen und dass ich irgendwie, wenn das geht, also wenn zum Beispiel das Hotelzimmer, so wie das jetzt hier, einen Balkon hat, mich nochmal so ein paar Minuten nachher vor dem Schlafen gehen, auch wenn wir hier mit dem ganzen Kram gleich durch sind, nochmal raussetze und einfach nur in den Nachthimmel gucke. Das ist so meine Art, runterzukommen. Und dann kann ich eigentlich ganz gut schlafen.
Ja, ich muss mal gucken, ob ich mir das abgucke. Hast du noch weitere investigative Fragen oder können wir irgendwann über Fußball
reden? Nein, wir reden jetzt über das glorreiche 0:0 im Bremer Weserstadion. Hattest du zwischendurch Angst, dass das Spiel abgebrochen werden muss wegen Blitz- und Donnereinschlag?
Ja, wirklich. Wir haben dann ja auch Schalten zu mir gemacht und ich sollte dann so ein bisschen den inneren Kachelmann finden und wiedergeben, was da jetzt gerade so stattfindet. Das Interessante übrigens, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele von euch schon mal im Weserstadion gewesen sind, da ist natürlich ein Dach drüber, wie eigentlich in jedem Bundesliga-Stadion heutzutage. Das ist ja in den modernen Arenen so. Das Problem beim Weserstadion ist, und da frage ich dich jetzt, warum macht ein Architekt das? Die ersten geschätzt so 12 Reihen,
gut, dass du sagst.
Die sind halt nicht unterm
gut, dass
Dach.
Du sagst.
Du wirst komplett nass, aber nur die ersten 12 Reihen. Warum sagt sich denn der Typ, oder war das vielleicht eine Partnerfirma, der Typ, der die Tribünen gemacht hat, war ein anderer als der die Dächer gemacht hat? Warum hörst du denn auf, dieses Dach zu ziehen, wenn noch eigentlich 12 Reihen unbedacht sind? Das ist doch unbedacht.
Das ist richtig. Es ist, als würdest du ein T-Shirt haben, wo du einfach auf einer Seite einen ganz normalen Ärmel hast und auf der anderen Seite ist er aber kurz nach der Schulter schon vorbei. Und ich kann
weil Hennes und Mauritz unterschiedliche Ärmel produzieren. Das ist doch Quatsch.
Ich kann da übrigens total mit relaten, weil als ich das allererste Mal im Weserstadion war mit meinem Papa und meiner Mama, damals haben
wir. Was kannst du damit?
Ich kann da mich gut hineinversetzen. Entschuldigung, ich soll nicht so viele Anglizismen benutzen. Jeder, der das sagt, sag jetzt nicht. Als wir 2000 und ich glaube 2004 haben wir mal Urlaub an der Nordsee gemacht oder so und dann haben wir ein Werder Bremen Bundesligaspiel besucht. Damals noch so Legenden wie, werde ich nie vergessen, der kleine Benny total begeistert, Ludovic Magnin als Linksverteidiger, den sie immer ganz laut, wenn er den Ball hatte, Ludi, glaube ich, gerufen haben oder sowas. Also Paul Stoll, Terry, wenn mich nicht alles täuscht, da auch noch dabei. Und da saßen wir genau an dieser Spritzgrenze. Also das ist quasi wie bei der Blumen Group, wo du, die müssten eigentlich im Weserstadion das machen wie bei der Blumen Group. Die ersten Reihen kriegen zum Hochziehen so eine Folie über den Kopf, wenn es anfängt zu regnen. Ich meine, jetzt sind gerade keine Zuschauer da, aber wir saßen genau an der Grenze und lustigerweise habe ich mit meinen Eltern darüber geredet, dass wir da saßen und das ist halt dann, wenn natürlich dann auch da oben diese Böen kommen, selbst wenn du dann eigentlich vermeintlich unterm Dach sitzt du natürlich, wenn der Wind entsprechend kommt, schon wieder gar nicht mehr unterm Dach. So,
genauso ging es mir übrigens. Exakt so ging es mir, dass der Tontechniker, der natürlich noch mal ein paar Stunden vor mir da war und man nennt das Sprechstelle aufgebaut hat. Also ich habe ja normalerweise ein Mikro in der Hand, wenn ich die Interviews führe. Aber es gibt auch eine Sprechstelle, in die spreche ich rein, um mit dem Leiter der Sendung in München, um dann eben auch ins Mikro zu sprechen, wenn ich während der ersten Halbzeit geschaltet werde, wie man in der Fachsprache sagt. Das heißt also, wenn ich dann dran bin, on air bin.
Klingt so, als würdest du hier so ein Atomwissenschaft zu erklären. Sprechstelle und geschaltet werden.
Währenddessen blinkt dieses Mikrofon vor mir immer hektischer rot. Und diese Sprechstelle war genau auch an dieser Spritzkante, natürlich eigentlich auf der guten Seite, aber dann kam eine Böe und auf einmal hat der Tontechniker gemerkt, nee, hier geht gar nichts mehr, ich muss das Ding komplett abdecken. Und dann musste ich doch wieder mein Mikro nehmen, um mich da irgendwie zu unterhalten. Ja. Aber es war aufregend. Also das haben ja viele gesagt, es war das Aufregendste an der Partie. Ja, ich finde, es waren schon noch ein paar andere spannende Sachen, aber es war auf jeden Fall ein Highlight.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt kein gutes Zeichen, dass wir so lange uns beim Wetter aufgehalten haben. Ne? Also unterm Strich steht ein 0:0. Und, das hat ja Florian Kohfeldt nach dem Spiel unter anderem bei dir am Mikro auch sehr deutlich gesagt, eine absolut enttäuschende Bremer Mannschaftsleistung.
Ja, und eine, die, die Frage richte ich jetzt an dich, danach kommt meine Meinung, die so zu erwarten gewesen ist, die überhaupt so vorstellbar gewesen ist, oder wie schätzt du es ein? Also er hat wortwörtlich gesagt, von dem, was wir vorhatten, war ja überhaupt nichts zu sehen. Insofern, wir haben einfach nichts von dem umgesetzt, was wir eigentlich im Plan hatten. Habe ich gesagt, bringt ja immerhin die positive Nachricht mit sich, dass sie dann im Rückspiel Frank Schmidt noch überraschen können, wenn sie dann mal ihren Plan umsetzen, weil das kennt er ja noch nicht. Fand Kohfeldt nicht lustig.
Aber du hast versucht, das rechne ich dir hoch an.
Na ja, klar.
Also ich muss mal
einen Gag einbauen, ist wichtig.
Also ich muss mal ehrlich sein, wenn du im letzten Bundesligaspiel dir die Chance auf die Relegation erspielst durch ein 6:1 gegen den ersten FC Köln, erwarte ich eine andere Bremer Leistung, als ich sie heute gesehen habe. Und man kann sagen, das habe ich gerade zum Beispiel auch wieder auf Twitter gelesen, heute hat Bremen den Unterschied kennengelernt dazu, wie es ist, wenn eine Mannschaft mit ihrem Leben das eigene Tor verteidigt und kein Gegentor kassieren möchte und dem, was die Kölner am letzten Spieltag da gemacht haben, kleiner Seiten, ein Schub, den man sicherlich nicht unbedingt sich verkneifen muss nach diesem 1:6 aus Kölner Sicht. Aber alles in allem, also es gab in der zweiten Hälfte eine Phase, da habe ich wirklich Angst um Bremen gehabt. Und zwar nicht, weil die Heidenheimer so unglaublich dominant, pressend, gut, stark gespielt haben, aber weil die Bremer wieder in so eine absolute Nervositätsphase reingekommen sind. So rings um diese Szene, typische Szene, Bittencourt, gute Freistoßsituation, ballert den ersten in die Mauer, schlägt dann ein Luftloch und dann produzieren sie einen Einwurf für die Heidenheimer in der Nähe der Mittellinie, aus einer riesigen Chance eigentlich ein Tor zu erzielen. Machen sie viel weniger, kannst du nicht draus machen. Das war so eine Phase, da gab es so ein paar
Marco
Minuten.
Marco Friedl war das übrigens der, ich glaube, schlechteste Mann auf dem Platz heute.
Der in der ersten Halbzeit auch noch so einen fast fatalen Rückpass da gespielt hat. Und in dieser Phase hast du gesehen, und erinnere dich mal, wie wir mit Ralle Gunnić und Matthias Dersch am Montag darüber gesprochen haben und ich die Frage gestellt habe, wie fragil ist das Ganze? Heute hast du gesehen, wie fragil das Ganze war. Du hast das extrem gesehen gegen die Kölner, wie diese Bremer Mannschaft auch mal sein kann, wenn sie in einen Lauf kommt und befreit ist. Und heute hast du aber dann wieder gesehen, und das ist ja genau das, wer hat es denn gesagt? Ich glaube, Ralle selber hat es ja am Montag gesagt, ne? Es wird interessant zu sehen sein, wie die Bremer sich anstellen, wenn der Heidenheimer Plan, den sie definitiv haben werden, dass die Bremer lange nicht zur Entfaltung kommen, wenn der aufgeht. Und der ist heute aufgegangen, und dann muss man einfach sagen, sind die Bremer zwischenzeitlich zumindest, sie hatten ja dann nochmal so ein paar Chancen, halbe Chancen, wie auch immer, sind sie wirklich mal richtig nervös geworden. Und das ist natürlich jetzt im ersten Moment, wenn du bedenkst, das ist jetzt das Heimspiel gewesen und du fährst jetzt nach Heidenheim, die zu Hause sehr, sehr stark sind. Gut, Bremen auswärts ja auch eine Diskrepanz zum Positiven, wenn man es so will, im Vergleich zur Heimbilanz. Das muss Florian Kohfeldt so auf der Leber liegen, wie es dann auch getan hat. Und ich finde dann ehrlicherweise auch gut, dass er sich nach dem Spiel hinstellt und das auch einfach mal artikuliert. Weil was ich nicht gut finde, ist, ja, ich habe dann jetzt auch schon noch mit ein, zwei Leuten gesprochen, die gesagt haben, boah, ich weiß nicht, wie gut das in der Mannschaft ankommt. Ey, sorry, jeder weiß doch, was die da für einen Murks gespielt haben, um es jetzt mal knallhart zu sagen, gegen den ersten FC Heidenheim in diesen ersten 90 Minuten. Auch innerhalb der Mannschaft, die Mannschaft weiß das doch. Und der Trainer wird es doch auch intern sagen. Und dann immer so ein Bohai daraus zu machen, so nach dem Motto, ja, aber vielleicht sollte er das lieber intern machen und nicht vor dem Mikro. Warum? Jeder weiß doch, dass es so gewesen ist. Dann ist es doch auch sein gutes Recht und auch durchaus in Ordnung. Und man hat ihm ja angemerkt, wie angefressen er darüber war, dass das einfach zu artikulieren, weil jeder weiß es ja. Es ist ja kein Geheimnis.
Ja, und noch einen Schritt weiter übrigens. Das, was ihn dann ausmacht, ist, dass er in einem Nebensatz dann am Ende auch noch sagt, und übrigens mich eingeschlossen. Ich habe es ja auch nicht hingekriegt, die Räume so zu erarbeiten, dass vorne die Leute anspielbar sind. Also das hat ihn besonders aufgeregt, hat sich auch mit Niklas Füllkrug in der ersten Halbzeit schon, ich sag mal, in die Haare bekommen.
Was war da los? Du saßt, glaube ich, direkt daneben, ne?
Ja, also so wie ich es interpretiert habe, wir hatten Marco Bode im Halbzeitinterview und ich habe ihn auch nochmal gefragt. Er hat es da nicht so richtig rausgerückt, obwohl ich mir natürlich gut vorstellen kann, dass er doch eigentlich wusste, worum es da ging. Also es war schon eine sehr lautstarke Auseinandersetzung, hat man, glaube ich, am Fernsehbildschirm nicht gesehen. Aber ich glaube, so habe ich es interpretiert, dass es darum ging, dass ihm das einfach zu wenig Bewegung war, also dass vorne zu wenig Angebote kamen. So manchmal in der Rückwärtsbewegung auch Mängel in der Offensive, aber in dem Fall war es vor allen Dingen so, dass die Viererkette also so ein bisschen wie zu unserer ganz schlimmen Nationalmannschaftszeit, so um die 2000er rum, genau 2000, wenn du nur in der Viererkette von links nach rechts schiebst und vorne ist keiner da und es wird auch kein Vertikalpass mal gespielt, weil sich das niemand zutraut und da ist er mit Lücke aneinander geraten, hat er gesagt, da muss einfach mehr kommen und gerade Füllkrug kann das ja, wir haben ja auch sehr positiv über Niklas Füllkrug geredet, weil er eben genau diesen Unterschied gemacht hat in der letzten Zeit, wenn er denn eben gut war. Das war heute auch nicht kein gutes Spiel von Niklas Füllkrug, aber ich muss auch sagen, bevor wir dann zum Montag kommen und prognostizieren, was da jetzt auf Werder wartet, beziehungsweise was Heidenheim eventuell liefern kann, denn das ist ja wichtig, das will ich nämlich vorweg noch machen. Heidenheim hat das schon auch exzellent gemacht, ne? Also das ist nicht irgendeine Mannschaft, das ist schon auch eine Mannschaft, die sich verdient hat, diese Relegationsspiele zu spielen.
Ja, die haben halt nicht umsonst 15 Mal in der zweiten Liga zu Null gespielt, ne? Und da, finde ich, hast du es wieder gemerkt. Und dann muss man ja auch hoch anrechnen. Auch das fand ich ja bemerkenswert, um mal den Dreh zu den Heidenheimern hinzugehen. Frank Schmidt, im Übrigen, Leute, auch Social-Media-Leute, es ist kein Ding mehr, dass Frank Schmidt seinen Kopf schief hält. Das ist wirklich kein Ding. Also erstens ist das seit Jahren bekannt. Man weiß auch, wenn man nur so ein bisschen sich damit mal beschäftigt, warum das so ist. Und darüber macht man sich nicht lustig und es ist auch überhaupt nicht aktuell und sonst was. Also von daher, das ist nicht kultig, nur das mal so nebenbei. Aber der hat ja mit der Begründung, wir waren zuletzt in den Auswärtsspielen, gerade auch nach der Pause, und das stimmt ja auch, sowohl von den Ergebnissen, aber auch von den Leistungen her, nicht gut, hat er ja einiges getan. Ne? Er hat auf Dreierkette umgestellt, er hat den ganz jungen Sessa, der vorher, ich glaube, eine Viertelstunde bislang in dieser Saison gespielt hatte, zumindest in der Liga, damit reingeschmissen, der mir übrigens auch gut gefallen hat. Und im Endeffekt muss man da sagen, der Plan ist zu großen Teilen, du hast es gesagt, aufgegangen. Wäre noch mehr aufgegangen, wenn Bärmann in der Nachspielzeit nach einer Schnatterer-Ecke sogar noch das 1:0 macht, dann wäre es natürlich der perfekte Donnerstagabend aus Heidenheimer Sicht gewesen. Aber du hast einen Eindruck bekommen, wie tough das für die Bremer im Rückspiel am Montag werden wird. Sie haben immerhin kein Auswärtstor kassiert, über die Regel können wir übrigens auch gleich nochmal ein bisschen diskutieren, aber das war schon jetzt eine ganz klare Duftnote, die Heidenheim da gesetzt hat und die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Saison in der Fußball-Bundesliga spielen, sind oder ist durch das, was ich da jetzt gesehen habe, auch bei mir persönlich im persönlichen Ranking nochmal ganz schön nach oben katapultiert worden. Ja, Bremen hat im Rückspiel alle Möglichkeiten, über die offensive Qualität ein Tor zu machen und dann hast du einen riesen Vorteil, weil Heidenheim einfach keins gemacht hat. Aber das ist schon, das war schon gut. Das war schon wirklich gut, was Heidenheim da gemacht hat.
Grob gesagt von 80-20 auf 50-50. Die Wahrscheinlichkeit aus Sicht von Bremen?
So würde ich es unterschreiben.
Weil ich glaube, da waren also auch ganz viele auf einer Linie. Aber ich glaube, ganz viele sind es halt auch jetzt, dass sie gemerkt haben, nee, Bremen fällt wieder in die alten Muster zurück. Wir haben es ja am Montag schon so ein bisschen bedrohlich angekündigt, dass das passieren kann. Jetzt ist es passiert. Und Heidenheim ist natürlich eine Mannschaft, die Bremen wehtun kann. Und eben, und auch das hatten wir ja gesagt, das hat der Ralf vorgehoben, die auch schon genau diese Mittel besitzt, um Bremen weh zu tun. Ja. Und mit der Geschwindigkeit, mit dem sehr, sehr couragierten Anlaufen, dieses viele 1-gegen-1 verteidigen und da musst du dann Stürmer haben, die sich selbstbewusst lösen. Also das war nicht da.
Wie du gerade, weil du gerade ja so ein bisschen georakelt hast, was Kofeld und Füllkrug da vielleicht besprochen haben, worum es da geht. Ne? Bei Kleindienst muss man gucken, der ist 12 Kilometer gelaufen in diesem Spiel, als Stürmer. Ja, als Mann in vorderster Front und ist da marschiert ohne Ende. Und das haben sie alle gemacht. Und das werden sie am Montag auch wieder machen und sie werden noch galliger im Zweifel sein. Und das ist eine dicke Prüfung für Bremen. Also das so 50-50 würde ich unterschreiben. Können wir übrigens ganz kurz mal über diese Auswärtstorregel reden, die am Montag ja vielleicht den Bremern auch wieder zugutekommt. Lass das Ding 1-1 ausgehen, dann bleiben sie in der Liga. Ist die nicht überholt? Gehört die nicht abgeschafft? Wer braucht diesen Kram heutzutage noch? Eine Auswärtstorregel. Was ist das Gute daran? Warum haben wir das? Verstehe ich nicht.
Naja, also was es auf jeden Fall mit sich bringt, ist, dass du weniger Verlängerungen hast.
Aber ist das erstrebenswert?
Ja, irgendwie finde ich schon.
Also warum? Ja,
ich weiß nicht. Das ist jetzt zumindest mein erster Gedanke, ne? Verstehst du, wenn also 1-1, 0-0 würde immer in die Verlängerung gehen, 1-1, 2-2 und so weiter. Würden nicht irgendwann dann so Verlängerungen nerven oder gar nicht?
Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie tue ich mich schwer damit, dass quasi ein, also bei Geisterspielen ist es ja, wird es ja eigentlich ad absurdum geführt, ne? Wenn du ehrlich bist. Weil eigentlich
das ist klar, aber nur für eine Geisterspielsituation jetzt die Regeln zu ändern.
Aber ich bin auch so kein Fan.
Wenn, dann muss man wirklich überlegen, ob es überholt ist. Ja.
Ich bin auch so kein Fan, auch in der Champions League. Ich bin da kein Fan davon, Teams zu bestrafen und Gegentore anders zu wichten, nur weil sie in einem anderen Stadion passiert sind. So.
Es muss einen Grund haben, warum die irgendwann mal eingeführt wurde. Zu einer Zeit, als wir, glaube ich, noch nicht geboren waren. Ich weiß gar nicht, wann die Auswärtstorregel eingeführt wurde. Und es ist für mich ja nur zu erklären, dass die mal eingeführt wurde, weil auffällig war, dass Auswärtsmannschaften ganz konsequent überhaupt nicht aufs Tor spielen, sondern sich nur hinten reinstellen, oder? Das kann doch nur die Intention sein, bei den Regelmachern dann zu sagen, wir müssen ein Tor für eine Auswärtsmannschaft mehr belohnen, was dadurch gemacht wurde.
Also hier steht, um eine Entscheidung, bei Wikipedia habe ich jetzt einfach mal schnell geguckt, über den Sieger möglichst ohne eine Verlängerung oder ein Wiederholungsspiel zu erzwingen, wie du schon gesagt hast, wurde erstmals international 1965 angewandt, wird in manchen Fußball- und Handballpokalwettbewerben angewendet.
Okay. Ja, ich bin jetzt quasi in zwei Richtungen gegangen. Einmal weniger Verlängerungen und das andere eben die Auswärtsmannschaft ein bisschen mehr motivieren, dass es aufs Tor spielt, dieses Team. Aber
es ist trotzdem für mich nicht überzeugend, muss ich ehrlich sein. Also es gab schon diverse Male Situationen bei K.O.-Spielen in der Champions League zum Beispiel, wo ich mir dachte, oh ey, das ist jetzt gerade, also sagen wir mal zum Beispiel, das ist jetzt einfach so ein tolles Duell zwischen Team X und Team Y und wegen dieser blöden imaginären Regel, die irgendwann sich mal einer ausgedacht hat, werde ich jetzt um die Verlängerung bei diesem Spiel gebracht. So kann man es ja auch sehen.
Ja, man kann es ja sogar noch anders sehen. Es ist ja dann teilweise auch so, dass, das hat zum Beispiel Florian Kohfeldt heute auch kurz gesagt, das ist ja auch nur ein ganz legitimes Fazit. Ja, steht 0-0, wir haben zu ungefährlich nach vorne gespielt, aber wir haben eben auch kein Auswärtstor zugelassen,
ja.
Also kein Heidenheimer Tor. Und wenn du das natürlich als Heimmannschaft permanent im Kopf hast, dann vermindert das natürlich auch die Attraktivität eines Spiels. Wenn du als Heimmannschaft, weil die Regel eben so ist, dass das Auswärtstor mehr wert ist im Zweifel, dass du dann deswegen ein bisschen vorsichtiger spielst und sagst, na gut, dann nehmen wir halt das 0-0 notfalls. Mhm. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass Bremen darauf heute gespielt hat, dass das der Grund war, weshalb Bremen zu harmlos und zu unkreativ gewesen ist. Aber ja, vielleicht lohnt sich darüber mal nachzudenken. Wie gesagt, man muss erstmal überhaupt sicher sein, dass das der Ursprung war. Aber andererseits, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es kann ja eigentlich auch nur der Grund sein, weil wenn du das jetzt in Bundesliga spielen, wo Auswärtstore nicht mehr zählen als Heimtore, sondern eben genau gleich viel. Wenn du es damit vergleichst, ist es ja jetzt nicht so, dass die Spiele da anders gespielt werden, dass Auswärtsmannschaften da weniger mutig auftreten. Ne? Also ich glaube, es ändert tatsächlich nichts.
Wie gesagt, ich bin kein Fan, aber das war jetzt nur so ein Seiteneinschub. Ansonsten einmal aus Heidenheimer Sicht natürlich ganz tief Luft anhalten, als Kevin Müller da einmal kurz vor Schluss nochmal den Ball klatschen lässt und da eigentlich die, wenn man so will, gefährlichste Bremer Situation draus entsteht. Ansonsten war das wirklich hochkonzentriert und hochstabil und halt nicht so. Und
sie können es halt auch bis zum Ende spielen.
Ja, genau.
Sie haben die Fitness. Es ist nicht so diese, jetzt sind wir wieder im Pokalmodus, weil im Endeffekt ist es ja so ein bisschen wie europäischer Pokal mit Hin- und Rückspiel und du hast einen Underdog gegen einen Favoriten und in Pokal, Europapokal, wo auch immer, hast du eigentlich immer so ein bisschen das Gefühl, naja, wie lang kann der das durchhalten? Können die das bis tief in die zweite Hälfte mit diesem Aufwand so gut wegverteidigen? Aber Heidenheim kann das halt. Ne?
Aber
am Ende, hast du die Sprintstatistik gesehen? 235 zu 170. Das ist krank.
Ja. Aber ganz kurz, auch da nochmal, ich meine, du warst ja vom Eindruck her einfach auch noch näher dran. Die haben natürlich unglaublich viel investiert und aufgewendet. Aber können sie das durchhalten, beinhaltet ja auch immer, dass du auch in einer gewissen Art und Weise unter Druck gesetzt wirst. Und die Bremer haben sie halt auch einfach nicht so gefordert, ne? Also natürlich haben die da alles reingekachelt, was geht, und haben sich dann dieses Unentschieden auch verdient und auch dieses kein Gegentor kassieren, weil halt auch die Bremer aber einfach sie nicht gefordert haben und einfach es ihnen auch zu...
Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass Bremen völlig unterirdisch gespielt hat. Also sie waren schwach, aber sie waren jetzt auch nicht völlig unterirdisch.
Ja.
Dann hätten sie verloren. Und ich meine, Heidenheim, so stark wie sie jetzt auch gemacht haben, sie kommen halt aus der zweiten Liga. Also sie haben auch schon gegen viel schlechtere Mannschaften gespielt. Also es ist nicht so, dass sie gesagt haben, auch heute wurden wir ja nicht wirklich gefordert. Also sie sind schon an ihre Leistungsgrenze gegangen. Aber ich meine, das gehört in der Relegation, wenn du den Aufstiegstraum hast, dann gehört das natürlich auch dazu.
Ja. Kann halt, aber es kann halt halt auch, wie gesagt, anders aussehen, wenn auf der anderen Seite Rashica, Klaassen und wie sie nicht alle heißen spielen. Ne? Ich meine, gut, ich habe mir halt auch einfach zum Beispiel in der Vorbereitung nochmal dieses Pokalding angeguckt, was dann am Ende auch ein Muster ohne Wert gewesen ist, das 4-1, weil da einfach die Bremer Tore halt hintereinander weg, früh gefallen und die einen viel galliger als die anderen gewesen sind, hat dann mit dem heutigen Spiel auch einfach nichts mehr zu tun gehabt. So.
Ja. Haben beide Trainer ja auch ähnlich bestätigt. Wobei Frank Schmidt auch gesagt hat, dass er auch das zur Vorbereitung genutzt hat, aber das natürlich eine ganz andere Situation gewesen ist. Ein Randaspekt noch bei diesem Spiel, der sogar ziemlich in den Fokus gerückt ist, neben dem, was sich da am Himmel abgespielt hat, hast du mitgekriegt, was da für eine Kapelle unterwegs war.
Ja.
Ich hab's ja irgendwann die Bremer Stadionmusikanten getauft. Ich habe ja direkt daneben gesessen. Also es hat ja angefangen mit diesem mittlerweile berühmten Alu-Koffer, auf den eingedroschen wurde. Ich bin ja weiterhin Fan der
ganzen Nummer. Physiotherapeutin, ne?
Genau, macht sie auch immer noch. Ich bin ja auch weiterhin, also ich war auch großer Fan von dem, was sich dann da getan hat. Und das ging los, direkt neben mir war die Physiotherapeutin, zwei Reihen weiter unten war ein anderer Betreuer, der auch noch eine Trommel hat und die beiden sprechen sich teilweise sogar ab, also es ist mittlerweile schon choreomäßig, was die Akustik angeht, dass sie bei der Ecke anfängt zu klopfen und er guckt nach hinten und sie nickt nur und er steigt drauf ein und also wenn du genau hinhörst, es sind zwei Trommeln mittlerweile, dann gab es eine Rassel, eine Tröte und drüben bei den Heidenheimern war eine Kuhglocke, die haben darauf reagiert und haben eine Kuhglocke am Start gehabt und das, ich finde es großartig. Ich hab das schon vor ein paar Wochen gesagt. Ich finde, lass die alle machen. Und wenn jeder Ersatzspieler noch irgendwas mitbringen darf und noch Stimmung macht, ist doch super. Ich meine, wenn es nicht gerade eine Vuvuzela ist, weil die tierisch nervt, aber ich fand das total, total super, weil dann kriegst du wirklich mal ein klein bisschen von dem, was wir doch eigentlich gerade alle so vermissen. Also ich würde mich freuen, wenn das in Heidenheim sich sogar noch mal ein bisschen potenziert und noch mal mehr wird. Ich fand alleine diese, weil es ist wirklich so gewesen, ich krieg ja dann auch mit, wie dann mal so ein Blick rüber geht von der einen Bank zur anderen. Es hat noch mal ein Wettbewerb außerhalb dieses Wettbewerbs auf dem Platz stattgefunden, nämlich auf der Tribüne. Und ich saß daneben und habe es gefeiert.
Ich bin gespannt, was das für Blüten trägt. Gerade so Ersatzspieler, die, also zum Beispiel ein Ersatztorhüter, der jetzt eh nicht damit rechnet, dass er eingewechselt wird. Vielleicht hat er irgendwann in seiner Heimat mal einen Tuba-Kurs gemacht. Hat da so eine Tuba dabei oder sowas. Kuhglocke auch legendär natürlich. Und diese Tröten, die man eigentlich ansonsten, das ganz, also Tröte ist das ganz klar. Max, das geht, also so eine Tröte gibt es eigentlich immer nur bis zur zweiten Liga. Und dann ist es mal aufgefallen, Tröte ist in der Bundesliga out, gibt's nicht mehr.
Ja,
aber so zweite, dritte Liga und das war, also das hat dann auch tatsächlich, ja stimmt, für eine besondere Atmosphäre irgendwie gesorgt. Ja, das ist gut. Ja. Also liebe.
Ich freue mich schon auf Montag, haben wir natürlich auch wieder
Tuba,
auf
der Sonne, vielleicht hat einer Querflöte gelernt, was auch immer.
Ja. Also, wir sind sehr gespannt, was da Montag passiert. Das natürlich schon mal auf den Schirm nehmen. Geht dann 20.30 Uhr bei uns weiter mit diesem zweiten, mit dem letzten Duell mit Blick in Richtung Aufstieg für Heidenheim oder dann doch Klassenerhalt für Werder Bremen.
Was wäre das für ein Ding?
Ein bisschen mehr.
Stell dir das mal vor, die Heidenheimer steigen wirklich auf. Der Schmidt seit 2007 da, wobei seit 2003 schon im Verein, der Schnatterer seit 2008, das kleine Heidenheim. Man muss, glaube ich, dazu sagen, da muss ich mich nochmal ein wenig belesen, aber diese Ecke da unten um Heidenheim, die ist zumindest relativ wirtschaftlich stark. Also da sind einige sehr potente Firmen ansässig, aber das ist, also und da... Wir haben ja am Montag darüber geredet, wer kann zum Beispiel den Bayern Konkurrenz machen oder in der Bundesliga in diese Top 5, Top 6 auch dann noch mit reinrutschen, wie auch immer. Das muss man schon sagen, ne? Die zweite Liga schickt dann auch regelmäßig mal einen Exoten in die Bundesliga hoch. Paderborn, also da kommt dann halt auch immer mal, jetzt Bielefeld hat es jetzt wieder geschafft, vielleicht kommt Heidenheim noch mit dazu, Union, ja? Also da kommen dann auch immer mal. Ja, genau. Also das kann man der zweiten Liga nicht vorwerfen, dass da nicht dann auch immer mal ein Team plötzlich, was man jetzt vielleicht nicht so auf der Kappe hatte. Und bei Heidenheim ist es ja dann auch noch so, einige Leistungsträger vor der Saison verloren gehabt. Da hat man eigentlich gedacht, können die Saison überhaupt noch mal so runterreißen? Also das ist schon, wäre ein krasses Szenario. Stellen wir mal vor, der erste FC Heidenheim spielt kommende Saison Fußball-Bundesliga. Wäre doch irgendwie auch charmant und irgendwie cool. Ja.
Ja, ich würde mich weiterhin freuen, wenn es die Bremer irgendwie schaffen. Und zwar nicht, weil ich Bremen-Fan bin, sondern weil sie einfach...
Ja, irgendwie doch auch. Das geht mir doch auch also, so. Mit Kohfeldt und allem. Das wäre auch cool, wenn die in der Liga bleiben. Aber wir können sie nun mal nicht beide drin haben.
Ja. Naja, wir finden es Montag raus. Und davor gibt es noch ein Spiel, wo wirklich zwei Erstligisten gegeneinander spielen. Und zwar im DFB-Pokal.
Verteidigt der FC Bayern München nach der Meisterschale auch den Pokal? Oder sorgt Bayer Leverkusen für eine Überraschung und verhindert das Double der Bayern? Auf tipico.de kannst du ganz einfach auf deinen Favoriten setzen. Für alle Neuansteiger gibt's zudem einen Willkommensbonus, der die erste Einzahlung bis 100 Euro verdoppelt. Also, noch heute anmelden und gewinnen. Tipico, das Original.
18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de.
Also eins steht auf jeden Fall mal fest, Alex Schlüter muss irgendwie noch mal ran da, was dieses neue Mikro angeht. Ich habe jetzt hier gerade in unserer kurzen Pause, die wir gemacht haben, mal in deine erste Aufzeichnung reingehört. Da hat es an der einen oder anderen Stelle hat's noch so ein leichtes gegeben. Du musst da noch
mal. Ja, ich habe jetzt einen Popschutz drüber gepackt. Und außerdem, nee, es blinkt leider immer noch rot. Es hat kurz nicht geblinkt, aber jetzt blinkt es wieder durchgehend rot. Aber ich meine, immerhin hat das aufgenommen im ersten Teil.
Ja, das ist schon mal viel wert. Also das mit dem roten Blinken, das lösen wir irgendwie noch anders. Wir kommen jetzt mal hier zurück zum Sportlichen und zum DFB-Pokalfinale. Denn, wie gesagt, es ist jetzt gerade Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wir machen das ja extra, damit ihr das ja zum Aufstehen am Freitag den ganzen Tag über hören könnt und auch am Samstag noch, um dann halt auch ein wenig eingestimmt zu sein auf dieses Pokalfinale zwischen den Bayern und Leverkusen. Zu wie viel Prozent gewinnt Bayer Leverkusen dieses Spiel am übermorgigen Samstag? Ist, glaube ich, kein Wort, egal.
25.
Wie kommst du darauf? Einfach so jetzt, oder?
Ja. Da bin ich mir relativ sicher. Das kann man jetzt einfach so behaupten, ne? Weil ich meine, also bei 25% habe ich ja immer noch recht, wenn sie dann verlieren. Aber ich traue Leverkusen eine Überraschung zu. Und zwar deswegen, weil Leverkusen doch am meisten Wundertüte von da oben ist, oder? Findest du nicht? Also Leverkusen ist die schlechtere Fußballmannschaft im Vergleich zum FC Bayern München. Aber Leverkusen kann Fußball spielen, bei dem selbst der FC Bayern München Probleme bekommt. Ich glaube, das können sie eher als Gladbach und sogar, aufgepasst, eher als Leipzig. Dortmund, ja, ist vielleicht ein bisschen nochmal was anderes. Bist nicht bei mir.
Ja, doch. Also man muss sich ja auch zum Beispiel nur anschauen, dass ja Leverkusen es in dieser Saison auch schon mal hinbekommen hat, die Bayern zu schlagen. Ne? Klar, das war eine andere Phase beim FC Bayern. Welcher Spieltag war denn das nochmal? Ich würde das hier gleich nebenbei mal rausgucken. Oder mal raussuchen. Die haben die Bayern doch in der Hinrunde geschlagen. Wo ist denn jetzt hier dieses Duell? Bin ich denn bekloppt? Leverkusen? Mein Gott, jetzt seid ihr live dabei wie hier. Das ist natürlich unangenehm. Also 30.
Der Typ, der sich übrigens permanent über mich lustig macht, dass ich so langsam im Internet umgehe. Jetzt könnt ihr es mal erleben.
Ja, das war jetzt aber auch einfach einer gewissen Dummheit geschuldet meinerseits. Also am 13. Spieltag, Ende November, gefühlt ist das 500 Jahre her, haben die Leverkusen das hinbekommen, in der Allianz Arena eine Mannschaft, damals ja schon von Hansi Flick trainiert, den FC Bayern München mit 2:1 zu besiegen, der doppelte Leon Bailey, zwischenzeitlich der Ausgleich von Thomas Müller, hinten raus rote Karte noch Jonathan Tah, aber sie haben den FC Bayern mit 2:1 geschlagen und sie haben natürlich, und da hast du ja recht, sie haben die Waffen, um dem Bayern weh zu tun. So, und irgendwie, ja gut, mit dieser Wundertütenaussage hast du am Ende irgendwie auch recht, je länger ich drüber nachdenke. Ich wollte jetzt verzweifelt noch irgendwie versuchen, hier so einen anderen Spin reinzukriegen. Sind es nur 25%? Ich erhöhe nochmal, ich sage 33%, das bringt hier Leverkusen jetzt auch nichts. Irgendwie hoffe ich einfach, dass es ein ansehnliches, wird es glaube ich sowieso, auch so wie die Bayern gerade gespielt haben, dass Leverkusen sie richtig fordern kann. Das wäre einfach schön für dieses Pokalfinale, was ja auf vielen Ebenen ein anderes Pokalfinale wird. Ne? Also mit den fehlenden Zuschauern und all den Dingen, die sich da der DFB jetzt offensichtlich überlegt hat, könnt ihr alles ausführlich im Donnerstagskicker im Übrigen und auch online nochmal nachlesen. Da also gibt es ganz viel ausblickend auf dieses Pokalfinale, sowohl aus sportlicher Sicht als auch aus organisatorischer Sicht, was da wie im Olympiastadion in Berlin laufen wird. Ich hoffe einfach, dass das lange eng ist und dass nicht die Bayern das vom Start weg dominieren. Das wäre einfach wahnsinnig schade.
Also es ist natürlich möglich, wenn ich jetzt gesagt habe, Leverkusen kann sie überraschen. Es ist auch möglich, weil Leverkusen eben so Fußball spielt, wie sie Fußball spielen, vor allen Dingen unter Peter Bosch, dass die Bayern dieses Spiel hoch gewinnen. Das kann passieren, aber muss es halt nicht. Und dann wäre ja die nächste Frage, wie müssen die Leverkusener dieses Spiel angehen? Denn das ist eine vielleicht die offensivfreudigste Mannschaft, die nicht Bayern München heißt in der Fußball-Bundesliga. Andererseits, sie haben dieses Hinspiel, war übrigens die allererste Hansi Flick-Niederlage mit den Bayern, gewonnen mit am Ende 25% Ballbesitz. Also da hat es schon auch funktioniert, die Bayern das Spiel machen zu lassen. Sollten sie das wieder so angehen?
Ach, das ist immer schwer zu sagen. Ne? Also es gibt, glaube ich, in der aktuellen Phase, ich weiß nicht, wie du das siehst, kein wirkliches Geheimrezept gegen die Bayern, oder? Das kann funktionieren, aber sie können dich natürlich mit diesem Ballbesitz und mit der Art und Weise, wie sie gerade spielen, auch dermaßen ersticken, dass es im Grunde genommen keine...
Ja gut, aber du musst ja, also wenn du Leverkusen-Trainer bist, kannst du ja nicht sagen, gib keine Reimzeit, spielt wie ihr wollt. Also
ja, nee, aber ich bin ja kein Leverkusen-Trainer. Wenn ich das wäre...
Vergessen. Ne?
Ja. Aber also hast du jetzt gerade einen Plan A, den du mit einer Mannschaft wie Leverkusen gegen die Bayern wählen würdest? Und würde der da... Okay, du nix, ne, dann sag mal.
Ich würde, das ist das große Problem für Bayern und für Leverkusen, ich würde vom Spielstil, den sie eigentlich durchziehen, abrücken und tatsächlich weniger auf Ballbesitz spielen. Weil sie eigentlich ja einen Spielstil spielen, der sehr viel mehr auf Ballbesitz aus ist. Aber sie haben ja weiterhin das Personal, um umzuschalten, um die so schnelle Defensive, wir haben oft drüber gesprochen beim FC Bayern München, trotzdem zu überraschen. Und ich glaube, dass es der Schlüssel ist, dass sie das jetzt auch mal so spielen. Ich sage nicht, dass das Rezept schlechthin ist, weil du hast recht. Natürlich gibt es keinen Geheimplan, aber ich würde es so spielen.
So, und dann kommen natürlich ganz viele Aspekte da dazu. Ne? Du brauchst einen Lukas Radetzky in einer überragenden Form. Du brauchst dann auch mal das nötige Matchglück, dass nicht direkt der Erste von Lewandowski oder Müller oder wem auch immer drin ist. So, sondern das ist halt, und je länger das dann geht, desto mehr kannst du vielleicht dann auch die Bayern wirklich mal nerven. Ja, wahrscheinlich hast du schon recht. Ich weiß natürlich nicht, wie kompliziert das ist für Peter Bosz und auch für die Jungs, die dann da auf dem Feld rumlaufen, so komplett quasi die eine Haut, die man eigentlich die ganze Saison überträgt, abzustreifen.
Ja, also sie sollen jetzt nicht so spielen, wie Heidenheim es heute gespielt hat. Ne? Das werden sie auch eh nicht tun. Also wenn sie dann den Ball haben, dann werden sie jetzt nicht sofort nur den langen Hafer spielen. Hat Heidenheim heute auch nicht ausschließlich gemacht. Ja, aber natürlich ist es ein anderer Stil. Aber nein, eben, also am Ende ist es völlig okay, wenn sie 25% Ballbesitz wieder haben. Und zwar nicht nur, wenn sie dann das Spiel gewinnen, dann sagt eh jeder, hat gepasst, sondern ich glaube, das können sie in Kauf nehmen. Und dann müssen sie halt einfach die richtigen Nadelstiche setzen. Ich hasse es immer, wenn wurde heute auch einmal gesagt, gebe ich zu, aber ich hasse immer, wenn die Analyse von dem Underdog ist, wir wollten kompakt stehen und Nadelstiche setzen. Das ist nämlich wirklich so gefühlt das Allheilmittel von allen Mannschaften, die halt nicht so technisches Niveau haben wie der Gegner. Ne? Aber auch Leverkusen muss das mal annehmen.
Vielleicht sollten wir einfach einen anderen Begriff statt Nadelstiche mal suchen, weil der sich natürlich jetzt enorm abgenutzt hat, weil es wird ja weiter die gleiche Systematik sein und die gleiche Herangehensweise, aber vielleicht auch eine Frage an die KMD-Community. Was könnte denn eine Alternative zu Nadelstich sein, was trotzdem das Gleiche aussagt, aber auch vielleicht auch mal ein bisschen cooler klingt, weil so Nadelstich ist auch einfach, Nadelstich ist ja auch nichts Cooles. So, also wir brauchen was.
Es muss was sein, was obwohl du eigentlich eine andere Position einnimmst, im Fußball eben das Tiefstehende, dass du dann mal schnell rauskommst. So. Und das muss ja nicht was, also klar, wenn es weh tut, dem Gegner ist schön, aber es kann ja auch was ganz anderes sein.
Wie so eine Froschzunge. ist aber noch Arbeitstitel. Also da müssen
Herr Zander, wir wollten heute wieder froschzüngig spielen und das ist uns über weite Strecken des Spiels gelungen. Das muss man definitiv sagen.
Ja gut, es ist jetzt auch schon spät, ihr merkt das vielleicht. Vielleicht seid ihr, liebe KMD-Ultras, da ein bisschen kreativer, gerne unter dem Hashtag KMD-Podcast mal loslassen. Was könnte man statt nahe? Wir müssen einfach eine neue Begrifflichkeit dafür. Es wäre doch schon geil, wenn unser Podcast mal so ein allgemeingültiges Wort einführt im Fußball. So ein Wort, ja. Wie zum Beispiel die Mürrenharztaktik. Ich weiß noch nicht genau,
ich glaube,
was es ist.
Beides aber wird sich nicht durchsetzen. ich glaube, sowohl die Froschzunge als auch die Mürrenharztaktik werden sich nicht durchsetzen.
Übrigens.
Naja, warten wir ab. Ja.
Übrigens, es gibt auch auf kicker.de den Artikel, was passiert bei verschiedenen Szenarien, wenn Leverkusen zum Beispiel Pokal und Europa League gewinnt, dann rückt kein zusätzliches deutsches Team mehr auf. Also Leverkusen hat ja noch die Chance, sich für die Champions League zu qualifizieren. Wenn sie den Pokal gewinnen oder wenn sie die Europa League gewinnen, in beiden Wettbewerben haben sie die Möglichkeit. Aber zum Beispiel, damit der VfL Wolfsburg aus der Europa League Quali in die Gruppenphase direkt rutscht, bleibt denen nur eine Wahl. Die müssen selber die Europa League gewinnen. Das heißt, Leverkusen kann da keine Schützenhilfe für den anderen Werksclub tun.
Womit sie dann aber in der Champions League wären, oder?
Ach so, stimmt.
Also sie können
ja,
nicht
richtig
fest in die Europa League
fahren. Ja. Oh Gott, das sind so viele Variablen in meinem Kopf gerade. Ja.
Wahnsinn. Wir müssen mal wieder einen Schiedsrichter-Podcast machen. Nee, eigentlich so einen Organisatoren-Podcast. so einen aus dem FIFA-Komitee.
Den Spielplanmacher oder aus der Ethikkommission. Das wäre doch vielleicht auch mal, das wäre ja, auf jeden Fall eine Comedy-Folge.
Das wäre eine lange Runde, du. Was mache ich dann ohne Becks Gold? Ja, auf jeden Fall. Okay, Samstag also das Pokalfinale. Wir haben eigentlich schon ausgeblickt auf das, was dann da am Montag in der Relegation kommt. Ein paar Sachen sind unter der Woche noch passiert. Ne? Da blicken wir zum Beispiel auf die Transferpolitik des FC Bayern München. Es ist immer noch nicht fix, ne? Obwohl gefühlt heute so ungefähr 600 Journalisten an der Säbener Straße gestanden haben.
Hast du das nicht mitbekommen? Es gab eine PR-Panne. Die arabische Website des FC Bayern hat den Sané-Transfer schon verkündet mit Bildern.
Oh nein.
Also das haben sie jetzt wieder runtergenommen, aber da hat offensichtlich aus Versehen jemand schon mal was veröffentlicht, was er nicht hätte veröffentlichen dürfen.
Wobei übrigens, das heißt ja wiederum nicht, dass der Vertrag unterschrieben ist und ausgerechnet die arabische Bayern München Seite das schon weiß, sondern vielleicht haben die ja auch einfach nur von irgendwelchen spekulierenden Medien abgeschrieben.
Ja, nein, es ist die arabische Vereinsseite der Bayern gewesen.
Ja gut, aber die können ja auch von irgendwo abschreiben. Also ja,
aber die haben
den
mit Bildern gezeigt.
Den Vertrag vorliegen
und so
haben? Ach so, mit Bildern, okay.
Also,
ja gut,
also die haben quasi... Doof. Die haben quasi etwas offensichtlich zu früh schon online gestellt, wenn ich es richtig verstanden habe.
So richtig mit Bildern, so mit Vertragsunterschrift und so. Ja gut, dann ist doof.
Ja, naja.
Ja, dann gratuliere, Leroy Sané. Ich habe gehört, er verdient auch 2 Euro.
Ja. Ja, das ist ja, das hat ja schon wieder enorm viele Ebenen gehabt, diese Diskussion. Ne? Auf der einen Seite, er hat sich, also kolportiert werden 17 Millionen Euro Jahresgehalt. Und er wäre in der schwierigen Lage dem Verein entgegengekommen und hätte verzichtet und eben nicht 20, sondern 17. So, das hat natürlich jetzt direkt im ersten Moment alle auf den Plan gerufen, die generell Profifußballer für verwöhnte Schnösel halten. Jetzt muss man mal eine Sache da dazu sagen. Interessiert mich auch deine Meinung dazu. Prinzipiell, wer keine Schuld daran trägt, dass die Gehälter so hoch sind, das sind die Spieler. Denn die Spieler, die nehmen das, was sie bekommen. Das ist auch abseits des Fußballs in jeder Branche üblich. Wenn dir einer morgen anbietet, du kannst doppelt so viel verdienen, dreimal so viel, wie viel auch immer, dann wärst du mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn du sagst nein. Das heißt, wenn wir jetzt über, was ist das für ein Zeichen, der Profifußball und auch die Bayern und Karl Rummenigge hatten doch darüber gesprochen, dass wir das Rad mal wieder ein bisschen in eine andere Richtung drehen müssen und dann werden jetzt solche Zahlen kolportiert. Kannst du das dem Spieler vorwerfen, dass wenn dir einer dieses Geld annimmt, anbietet, du das nimmst? Nee. Oder?
Nee, aber wurde es so sehr ihm vorgeworfen?
Nee, das war zumindest auch mit meinem Eindruck wieder. Also da kommt ganz viel so diese ganz unangenehme Neidkultur zum Vorschein. So, und dann werden Spieler dafür auch verurteilt. Also das ist zumindest mein Eindruck, dass das bei einigen der Fall ist. Und da würde ich mir...
Ja, gab es bestimmt bei einigen. Also ich habe es auch viel einfach gegen die Bayern selber gelesen.
Da ist ja wieder ein anderer Schnack. Weil natürlich, wenn sich vorher einer der Macher da hinstellt und sagt, es gibt ja wortwörtliche Zitate von Karl Rummenigge, die genau dieser Entwicklung eigentlich entgegenstehen. Jetzt, dass er da wieder ein für 17 Millionen Jahresgehalt oder Vertrag nimmt. So. Und das ist natürlich schwierig, weil du kannst nicht am einen Tag das sagen und am anderen Tag was ganz anderes machen, dann bist du halt einfach nicht belastbar mit deinen Aussagen.
Ich hätte noch einen zusätzlichen Punkt zu diesem ganzen Transfer, und zwar den, dass ich anzweifle, dass es sich bei den Bayern durchsetzen wird. Das kommt mir bei der ganzen Geschichte ehrlich gesagt ein bisschen zu kurz. Vielleicht stehe ich damit auch alleine da. Mhm. Aber ich sehe noch nicht, dass Leroy Sané nicht in ungefähr einem halben Jahr von uns als Problemfall des FC Bayern München diskutiert wird. Hochtalentiert? Keine Frage. Passt von der Spielweise zum FC Bayern besser zum Beispiel als ein Timo Werner gepasst hätte? Jo, check, check. Komplizierter Typ? Typ, der sich bei Man City, wo vielleicht die Konkurrenz sogar noch einen Tick größer ist, aber auch nicht viel größer, nicht durchgesetzt hat. Abstellgleis, nichts anderes ist es. Ja, Verletzungsprobleme. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht wieder Verletzungssorgen haben wird. Jetzt kommt er zum FC Bayern München, der einen Serge Gnabry hat, der uns alle überrascht hat. Ich glaube, da sind wir auf Linie. Das hätten wir ihm nicht zugetraut, dass er so eine Saison hinlegt und so sehr auch einfach ein... Also nicht nur Ergänzungsspieler in der Startelf, ne, also ein unterstützender Spieler ist, sondern teilweise auch wirklich ein Unterschiedsspieler gewesen ist über weite Strecken der Saison. Du hast weiterhin einen Thomas Müller, der das Phänomen ist. Lewandowski brauchen wir überhaupt nicht in die Diskussion stellen. Und dann muss er sich auch erstmal gegen so Leute wie Coman durchsetzen. Und die sehe ich da eher auf Augenhöhe.
Naja, also vor seiner Verletzung war das schon teilweise monströs, was der bei City gespielt hat, ne? Das musst du schon sagen. Also das fand ich schon in vielen Spielen echt beeindruckend. Also ich habe ja jetzt, habe ich dir ja erzählt, in der Corona-Zeit nochmal die Gelegenheit genutzt und mir nochmal diese City-Doku angeguckt. Und da waren ja viele Aktionen von ihm auch dabei, weil er in dieser Saison, wo sie da begleitet wurden, ja eine tragende Säule gewesen ist. Und das hat schon sehr viele Elemente gezeigt, die sehr viel Spaß machen können und die den Bayern auch weiterhelfen würden. Jetzt ist dann wirklich die Frage, auch mit dieser komischen Vorbereitung, die man da jetzt hat, ne, mit dem Champions-League-Turnier ja noch dazwischen, in welcher Verfassung kommt er da hin, in welcher Verfassung ist er, inwiefern kann er sich da eingliedern, auch das ist ja durchaus ein mit einem Fragezeichen zu versehen, du hast es schon gesagt, er hat nun mal nicht umsonst den Ruf mittlerweile und das ist auch nicht mehr nur, weil einer mal irgendwie sowas über ihn kolportiert hat, sondern ein etwas schwierigerer Fußballspieler zu sein, hier und da, so, da muss ich dann halt auch erstmal in so einer Mannschaft mit den Lewandowskis und Müllers und Kimmichs einfügen und wenn er dann halt vielleicht mal den Weg gegen den Ball nicht so macht, wie die das einfordern, dann werden sie dir das auch merken lassen und damit muss er umgehen können. So, das ist natürlich auch ein Faktor. Sportlich, wenn sie ihn auch nur ansatzweise auf das Level kriegen, was er bei City mal hatte, ist es schon eine krasse Verstärkung.
Ja, also ich bin nicht dabei, dass er bei City ein absoluter Leistungsträger gewesen ist über längere Zeit. Das habe ich so nicht gesehen. Also City wurde immer von anderen Leuten geprägt als von Leroy Sané. Dass der auf ergänzende Art und Weise tolle Spieler hingelegt hat, das auf jeden Fall. Aber er war nie einer, der ganz vorne an der Spitze war. Das waren dann immer eher so Leute wie Kevin De Bruyne, Aguero und so weiter. Mhm. Aber natürlich hat er ein wahnsinniges Potenzial und Fähigkeiten, um die man ihn nur beneiden kann. Und jetzt auch noch ein Bankkonto. Aber
das hat er wahrscheinlich vorher auch schon gehabt, glaube ich, das mit dem
Bankkonto. Meinst du, war vorher schon okay?
Ja, ja. Ja.
Okay. Ich sage nur, es ist für mich so ein Fall, man macht ja Fehleinkäufe, ne? Sowas gibt es ja. Und sowas passiert ja sogar dem FC Bayern München. Sie kaufen zwar extrem gut ein, aber selbst der FC Bayern München ist nicht davor gefeit. Und irgendwie kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass wir in einem halben Jahr hier sitzen und darüber reden, dass Leroy Sané unzufrieden ist und einfach keine Spielzeit bekommt. Wobei, er wird Spielzeit bekommen in der Bundesliga. Dazu werden die Bayern auch nächste Saison zu gut sein und dann auch seine Aktionen haben. Aber also in den wichtigen Spielen, ich weiß nicht. Also ich würde kein Geld draufsetzen, dass er der Mann ist, auf den dann Hansi Flick, wenn wir davon ausgehen, dass der weiterhin dann Trainer ist, auf ihn setzt. Also so einer ist er nicht. Das ist für mich, also wenn du Kevin De Bruyne holst, ganz anderes Thema, aber eben auch ein ganz anderes Niveau. Aber Leroy Sané muss das erstmal unter Beweis stellen über mehrere Wochen, Monate.
Das heißt im Grunde genommen, deine These ist, alle kulten den und ab jetzt auch auf Grundlage, dass er ja zumindest einem der Topverdiener bei den Bayern mit aufsteigt, wenn auch
ja, nicht zum absoluten. Ja, und halt auch so ein Meisterstück von Salihamidžić und so weiter. Ne? Ja, alles also schön
du,
und gut.
Aber deine Aussage ist im Grunde genommen, du willst erstmal sehen, dass er mehr ist als nur eine Ergänzung der Flügelrotation.
Ja, ja.
Ja.
Wo siehst du ihn denn? Also bist du der Meinung, dass er der neue Superstar werden kann?
Ehrlicherweise Superstar auch nicht, der Liga. Aber ja.
Ich finde, er wird mir gerade zu sehr gehypt. Also weiterhin wird dieses Team Lewandowski haben, weiterhin wird dieses Team Kimmich haben, das wird die Achse sein. Dann wirst du Alaba haben. Ich glaube nicht, dass er der schillernde Star der Liga wird.
Ja, aber er wird halt im Zweifel mit Serge Gnabry eine ekelhaft gute Flügelzange bilden, ne?
Das ist natürlich gut möglich, das stimmt schon. Also es hat jetzt, also ich glaube, so können wir es abrunden, es hat jetzt die Ambition und die Wahrscheinlichkeiten, was den Meistertitel für den FC Bayern München in der kommenden Saison angeht, nicht geschmälert.
Ja, ja. Ja. In einer Zeit, wo alle sagen, wir müssen wirklich ja den Gürtel enger schnallen, packen die mal die dicken Moneten für Leroy aufs Tablett. Da sind wir übrigens auch schon beim Thema Leroys Ex-Verein, der FC Schalke 04. Da wehen andere Fahnen und sind andere Zeiten angebrochen. Mittlerweile vorgestern, wir sind ja jetzt schon quasi Freitag früh, am Mittwoch gab es eine äußerst bemerkenswerte Pressekonferenz des FC Schalke 04 mit David Wagner, der, glaube ich, das erste Mal nach gefühlt einer Stunde überhaupt mal zu Wort kam, dann zur sportlichen Situation, weil der Marketingvorstand Alexander Jobs war mit dabei, Schneider war mit dabei und da fielen so ein paar interessante Worte über einen Verein, der ja total im Wandel ist, denn wir müssen natürlich auch nochmal erwähnen, einen Tag nachdem wir unseren Podcast aufgezeichnet haben, ist Clemens Tönnies von all seinen Ämtern beim FC Schalke 04 zurückgetreten, verkündet von seinem Golfkumpel bei der Bild-Zeitung als allererstes. Und jetzt stellt sich dieser Verein dann nach Tönnies natürlich komplett neu auf. Die Schalke-Fans haben erstmal alle gesagt, es gibt doch noch gute Nachrichten, dass der Tönnies jetzt weg ist. So, und dann kam diese Pressekonferenz eben am Mittwoch und da fallen dann so Sätze wie, das ist eine Zäsur, die aktuelle Lage für Schalke 04, ein weiter so wird es nicht geben, wir haben ein miserables Bild in der Öffentlichkeit abgegeben, es wird massive Einsparungen geben, sie haben diese Gehaltsobergrenze, diese Deckelung nicht wirklich bestätigt, aber man konnte das zumindest in einige Dinge hineininterpretieren. Also da ist sehr, sehr viel in Bewegung, starten zum Beispiel auch eine neue Frauenmannschaft, die in der Kreisliga anfängt. Und dann habe ich natürlich auch ganz, ganz vorsichtig hingehört bei dem, was David Wagner gesagt hat. Der hat im Grunde genommen, ja, wenn du ihm böse gesinnt wärst oder gesonnen wärst, was ich ja nicht bin, könntest du sagen, der hat sich's leicht gemacht. Er hat einfach gesagt, wir müssen die Saison zweiteilen. Ne? Und bis Februar waren wir ein gutes Team und danach waren wir kein gutes Team. Wo er natürlich einen absoluten Punkt hat, ist, dass er sagt, ich bin für die schlechte Phase nach Februar verantwortlich, genauso wie die gute Phase davor. Da ist auch definitiv was dran. Das neigt man dann bei so einer Negativserie von, ich glaube, 16 sieglosen Spielen am Stück natürlich zu vergessen, dass er ja auch an der Seitenlinie stand, als das Team so wirklich gut funktioniert hat in der Hinrunde und auch noch zumindest zum Rückrundenstart.
Ja, finde ich auch richtig. Er hat ja auch kritisiert, dass es nicht sein kann, dass es diese zwei Gesichter gab, auch wenn es natürlich dann Verletzungen gegeben hat. Aber immerhin hat er das so ausgesprochen. Ich glaube, dass das eine wichtige Pressekonferenz gewesen ist. Ich glaube, dass es aber auch eine Situation ist beim FC Schalke 04, in der das nicht mit einer solchen Pressekonferenz alles glatt zu bügeln ist. Trotzdem ist es sind gute Ansätze dabei gewesen. Also, dass du Dinge klar aussprichst, dass du jetzt nicht erwarten kannst, dass da vier Leute auf der Pressekonferenz sagen und wir nehmen unseren Hut und werden jetzt heilige Samariter. Das ist ja auch relativ klar, aber du musst irgendwie diese Schritte machen und vor allen Dingen musst du halt die Schalker Fans wieder so ein bisschen ins Boot holen und musst deswegen auch mal Dinge klar aussprechen. Das hat David Wagner gemacht und in dem Fall finde ich es dann sogar auch okay, wenn er eben genauso ehrlich sagt, hey, das, was da in der ersten Hälfte der Saison passiert ist, das ist übrigens dann auch auf meinen Mist gewachsen. Ich glaube, du musst halt einfach wieder die Leute ranholen, also die Leute ins Boot holen, weil nur so wird es halt gehen. Und weil wenn du jetzt diese Fans verlierst, die du im Moment nicht mehr im Stadion hast, dann geht beim FC Schalke wirklich das Licht aus und das darf nicht passieren. Du wirst keine Kohle haben in den nächsten Jahren. Du hast jetzt schon einen Kader, der nun wirklich nicht gut zusammengestellt ist und nun wirklich nicht vor individueller Klasse strotzt. Du hast aber eben diese zwei Säulen, die für mich die einzig mögliche Zukunftschance sind für den FC Schalke 04. Und das sind die Fans und die Jugendarbeit. Und wenn du die Fans dahin bekommst, dass man auch dahinter steht, dass man eventuell jetzt auch mal 2-3 Jahre in Kauf nimmt, in der die Mannschaft Fußball arbeitet, vielleicht mal in die obere Tabellenhälfte kommt, aber keine Ambitionen hat, in Richtung Champions League zu gehen, aber zumindest ehrlichen Fußball spielt, dann kannst du in 3-4 Jahren wieder der FC Schalke 04 sein, der du, ja, ich wollte schon sagen, zuletzt warst, aber eigentlich ja schon ganz schön lange nicht mehr warst, sondern der du eigentlich immer sein wolltest, nämlich dieser ehrliche Verein.
Ja, das Kuriose ist ja, ich habe mich ja mit ein paar Leuten auch über Schalke in den letzten Tagen und Wochen immer wieder unterhalten und da ist der Tenor ganz klar, wenn die Fans im Stadion gewesen wären in der Rückrunde, wäre David Wagner kein Trainer mehr beim FC Schalke 04. Das ist eine ganz knallharte These, die man aber zumindest ein wenig stützen kann, weil die hätten sich das, glaube ich, viele Spiele so nicht angeguckt und da wäre es dann auch aus Vereinssicht, argumentativ gesehen, deutlich schwerer gewesen. So haben sie wirklich, das muss man ja knallhart mal so sagen, dadurch, dass die eben nicht im Stadion gewesen sind und ihrem Unmut, wenn, dann eher über Social Media oder auf anderen Wegen Ausdruck verleihen konnten, könnte man, wenn man ketzerisch ist, könnte man sagen, dass das David Wagner den Job gerettet hat und er jetzt die zweite Chance bekommt.
Ja, aber ich fände es auch falsch, ehrlich gesagt, zu sagen, da hat er Glück gehabt, weil das würde jetzt die Fans auch zu sehr dann irgendwie in den Allerheiligen-Status heben. Das sind immer noch die Fans, die Alex Nübel, den Torhüter, der sein Bestes gegeben hat zwischen den Pfosten in der Hinserie, ausgepfiffen haben.
Es geht nur geht nicht um einen Heiligenstatus, aber du weißt halt, du hast diese Dynamik bei Nübel gesehen und du weißt halt, wie Dynamiken sich auf Schalke entwickeln, wenn Fans mit irgendwas unzufrieden sind. Ne? Also es geht
Ich verstehe schon. Ja, okay, dann ist ja gut, dass du es nochmal einordnest, weil ich fände es jetzt doof, wenn es so rüberkäme, der hat ja nur Glück gehabt, weil eigentlich hat er verdient gehabt, von den Fans ausgepfiffen zu werden. Ich will auch nicht sagen, dass jetzt alle Schalke-Fans doof sind, also, aber diese Nübel-Sache ist doch irgendwie bei mir hängen geblieben, da habe ich mich damals ja schon deutlich geäußert und deswegen wollte ich nur rausstellen, dass das jetzt einfach nur ein Fakt ist, da hast du völlig recht, aber nicht bedeutet, dass das dann gut gewesen wäre, wenn das eingetreten wäre.
Nein, auf keinen Fall. Das würde jetzt sowieso den Rahmen dieses ja eigentlich kurz geplanten Podcasts zu weit führen, aber ich bin ja eigentlich eher ein Verfechter davon. Also ich meine, man hat es jetzt ja, du wirst es auch in der Vorbereitung auf deine Sendung wieder gesehen haben, Frank Schmidt ist der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball. Dann kommt Christian Streich, 2013, und danach kam Rüdiger Rehm vom SV Wien Wiesbaden, der 2017 ins Amt gekommen ist. Das heißt, alle anderen Teams der ersten und zweiten Liga haben es nicht hinbekommen, länger als 2 Jahre oder 2,5, 3 Jahre mal auf einen Trainer zu setzen. Die Halbwertszeit wird immer kürzer, der Druck wird immer größer, schneller zu reagieren, sich vom Trainer zu trennen. Auch die Diskrepanz ist dann irgendwann sichtbar zwischen sportlich Verantwortlichen und Trainer, der dann im Zweifel, um seinen eigenen Job zu retten, den Trainer über die Klinge springen lässt und so weiter. Das heißt, ich bin überhaupt gar kein Fan davon, dass das bei Trainern immer so schnell passiert, weil ich halt ein ganz klarer Verfechter eigentlich davon bin, wenn du von einem Trainer überzeugt bist und der ist gut, dann wird mit der Zeit, wenn du die ihm gibst, da auch was Gutes bei rumkommen. So, und das gibt es halt in Deutschland bis auf Freiburg und Heidenheim überhaupt nicht mehr. Und deswegen, also um Gottes Willen, das sollte jetzt nie so rüberkommen, so nach dem Motto, da kann er von Glück reden und eigentlich hätte er längst weg sein müssen. Ich bin überhaupt gar kein Fan, überhaupt, dass so schnell ständig über Trainer diskutiert wird, während Mannschaften da einen etwas leichteren Stand haben.
Ja, nee, dann bin ich schon da bei dir. Ist doch gut, dass wir den Punkt nochmal rausgearbeitet haben. Ja. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen noch abgehakt. Und die gute Nachricht können wir jetzt verkünden. Man hört uns ja auch schon bald wieder. Also vielleicht ist das auch eine beschissene Nachricht. Und vielleicht stimmt es auch gar nicht, weil diese Lampe hier wahrscheinlich heute Nacht durchleuchtet und das ganze Hotel auf Trab hält. Aber für den Moment hat das mit der Aufnahme, glaube ich, zumindest geklappt.
Genau, wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Also es wird natürlich jetzt, nur damit ihr euch nicht wundert, am Montag tagsüber keine Folge geben, weil am Montagabend ist das Rückspiel Bremen in Heidenheim so. Und wir müssen uns nur mal überlegen, machen wir dann wieder sowas wie das hier? Machen wir irgendwie vielleicht sogar noch mal eine große Abschlussfolge dieser ersten KMD-Saison? Da halten wir euch auf dem Laufenden. Einfach mal gucken.
Es wird dann auch mal eine Pause geben, ewig lang, aber wir werden uns auch mal ein paar Wochen auch mal ein bisschen zurückziehen, weil tatsächlich haben sogar die Kollegen Schlüter und Zander zumindest minimal was zur Seite gelegt für einen Urlaub. Natürlich nur einen irgendwie so im Thüringer Wald, aber den nutzen wir dann auch mal so 2-3 Wochen aus. Ja. Aber das ist noch nicht, noch ziehen wir durch und jetzt sind wir erstmal gespannt, wer den DFB-Pokal gewinnt und wer das, ich muss schon sagen, das wird verdammt kribbeliges Gefühl, wer absteigt, beziehungsweise ob es Heidenheim tatsächlich schafft, die Bremer rauszukicken und in die erste Liga hochzugehen. Das werden wir uns anschauen und dann in der kommenden Woche drüber sprechen. Das war's für diese Woche, die zweite Folge in dieser Woche, Kicker Meets the Zone. Schön, dass ihr auch heute mit dabei gewesen seid. Benni, liebe Grüße ins wunderschöne München.
Ab an die Minibar, Schlüter. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Kicker Meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benni Zander.